Ich will das Dunkel wachsen sehen. Im Hintergrund schwankt der wilde Lärm. Meine Lippen sehnen sich nach einer Hostie, mit der die Welt zergeht. Das schreibt Martin Walser in seinem soeben erschienenen dritten Band seiner Messmer-Bücher nach Messmers Gedanken und Messmers Reisen, jetzt Messmers Momente. Martin Walser, katholisch, nicht aus der Kirche ausgetreten, ist jetzt bei uns. Guten Tag, Herr Walser.
Guten Tag, grüß Gott.
Die Sehnsucht nach einer Hostie, nach dem Leib Christi, mit dem die Welt zergeht, ist das auch die Sehnsucht nach den Worten der Eucharistie, die die materielle Welt aus den Angeln hebt und sie zergehen lässt?
Eine Hostie, mit der die Welt zerginge, wäre eine Sehnsucht, nicht wahr? Und jeder, der das liest, soll sich bitte darunter vorstellen, was er kann, was in seinem Inneren als Vorstellungsbereitschaft entwickelt ist. Da kann er auch das, was Sie gesagt haben, aber kann auch andere Gedanken haben. Für mich ist Hostie natürlich ein Urerlebnis aus der Kindheit und deswegen es ist etwas, mit dessen Hilfe die Welt zergehen könnte und damit hat es sich.
Aber trotzdem ist sowas wie Hostie und Eucharistie ja auch so ein Symbol für Wandlung, für Verwandlung, für etwas Rätselhaftes, was über dem Materiellen steht. Das ist doch eine Weltsicht, die für viele Schriftsteller ganz interessant ist, oder?
Ja, kann ja sein, auf jeden Fall. Für mich ist es genau das, was ich gesagt habe. Das stammt aus der Kindheit und hatte eine unheimliche Strahlkraft und auch eine bannende Bedeutung und so weiter und so weiter. Und sowas wirkt halt nach als Bild, ne?
Solange ich in der Kirche sitze, schreibt die Romanfigur Feinlein in mein Jenseits und Zeuge werde, wie die Dämmerung das Licht schluckt, wie die Stille alles andere als lautlos ist, erlebe ich, wie mich alles, was mich hier umgibt, trägt. Wenn die Luft das Element ist, das Vögel und Flugzeuge trägt, wenn das Wasser das Element ist, in dem die Fische leben, dann ist diese Kirche mein Element. Wie viel Feinlein steckt da in Martin Walser? Fühlen Sie sich in einer Kirche getragen?
Das ist natürlich sehr viel konkreter als das andere. Das gehört ganz und gar zu meiner Figur Feinlein, nicht wahr? Der macht dann auch sehr viel mit in dieser Geschichte. Also das ist völlig konkret und völlig normal und völlig realistisch, dass dieser Mann mit seiner ganzen Geschichte in der Kirche eine Stimmung erlebt, die ihn trägt, wie ihn draußen keine andere Stimmung zu tragen vermag. Der lebt davon, dass er diese Stille in der Kirche, die es sonst nirgends gibt, als in einer Kirche, wenn da gerade sonst nichts stattfindet, außer dass einer da sitzt und denkt.
Ich bin an den Sonntag gebunden wie an eine Melodie. Ich habe keine andere gefunden. Ich glaube nicht, aber ich knie. Der Sonntag ist für Sie auch mit dieser Melodie des Kirchgangs verbunden.
Ja, das ist auch eine ganz konkrete Erinnerung. Sonntag, es ist ja klar, für jeden Menschen ist der Sonntag mit seiner Geschichte das oder das oder das. Für mich ist er natürlich dieser Tag, an dem man da hinunter in die Kirche ging und so weiter und so weiter. Und das ist eine unendliche Erinnerungswelt, an die bin ich gebunden, wie man an eine Melodie gebunden sein kann. Aber dann kann man nicht mehr so glauben, wie man einmal geglaubt hat, und trotzdem kniet man. Das ist auch die Kraft des Früheren über das Gegenwärtige.
Die Kraft, die immer noch mit einem zu tun hat, Glauben ist Seelenarbeit, haben Sie auch einmal gesagt. Sie haben sich aber auch selbst als einen katholischen Krüppel bezeichnet, weil Ihre Mutter Ihnen eine katholische Angstreligion anerzogen hat. Ist das lebenslänglich? Bleibt das Katholische für Sie immer die katholische Angstwelt?
Da bleibt bei mir, dass ich meine Mutter erlebt habe, also zuerst natürlich meine ganze Kindheit mit ihrer Katholizität, die groß und stark war. Und dann, als sie gestorben ist oder krank wurde und immer kränker, dass ich erlebt habe, und ich habe immer, das kann ich erst jetzt formulieren, aber ich habe immer erlebt, dass sie eine angstbesetzte Frau war und dass ihre Religiosität etwas mit ihrer Angst zu tun hatte. Und als es dann schlimmer wurde, hatte ich den Eindruck, das fällt mir nicht leicht, das jetzt einfach zu behaupten, aber ich hatte den Eindruck, dass ihre Angst nicht nachgelassen hat. Dass also ihre Religion, und sie war mit allem versehen, womit man versehen sein kann, dass ihre Angst trotzdem sozusagen unbesiegbar blieb. Das ist eine Vermutung, die ich nur als Vermutung äußern darf.
Auch eine Enttäuschung, weil Religion doch auch erlösende Kraft haben sollte.
Ja, eben. Darum sage ich das mit Vorbehalt, nicht wahr? Aber das war halt mein Eindruck, weil ich gedacht habe, sie könnte ein bisschen ruhiger aufhören. Gut, geschenkt, ausahmen.
Aber dann haben Sie auch einmal gesagt, Ihre Kirchensteuer sei eine nachgezahlte Bibliotheksspende. Das hat damit zu tun, dass Sie sehr viel milde Kapläne getroffen haben, die Ihnen Ihre Bibliothek zur Verfügung gestellt haben.
Ja, das ist ganz klar. Nicht mehrere. Wir hatten zwei, wir nennen sie Benefiziat. Und wir hatten zwei. Und einer hatte eine typische Pfarrbibliothek, die ich natürlich auch besucht habe, aber die mich nicht so interessiert hat. Aber der andere hatte eben 72 Bände Karl May. Und die habe ich eben ein Band um den anderen bei ihm geholt. Und das war ein wunderbarer Kaplan, um Ihr Wort zu benutzen, der hat für mich lebenslänglich das Bild geprägt. Also man erlebt ja verschiedene Pfarrer, verschiedene Kapläne in verschiedenen Kirchen. Und wir haben auch jedes Jahr die Mission gehabt mit großartigen Franziskanern, die da toll gepredigt haben. Und dieser Kaplan war schüchtern. Der war überhaupt nicht auftretkräftig, war kein toller Prediger. Also wenn ich jetzt manchmal darüber lese, über die heutige Liturgiediskussion, dann denke ich, der war die richtige Liturgie, weil der war so in sich versunken, dass man gedacht hat, da findet die Wandlung wirklich statt. Nicht? Der hat nicht für das Publikum agiert. Der hat am Altar die Messe gelesen, eben wie ein Sakrament realisiert werden muss wahrscheinlich. Und deswegen ist er für ewig für mich der richtige Pfarrer geblieben, der sich nicht, wie das heute üblich ist, also dem Publikum zuwendet und alles vor Leuten macht, dass es so eine halbe Talkshow wird, sondern der war wunderbar. Und er hat nebenbei, war er auch ein sehr guter, scheint nicht zu ihm zu passen, aber passt doch zu ihm, ein sehr guter Motorradfahrer.
Wagen Sie es denn noch manchmal, zur Messe zu gehen, eine Liturgie zu erleben? Sie haben gesagt, es findet auch viel Talkshow-Geklingel statt in den Kirchen. Es ist ein Wagnis, da hinzugehen und
also
zu gucken.
Ich sage Ihnen gleich, wenn ich heute aus welchem Grund auch immer in eine Kirche komme, dann merke ich, damit habe ich nichts mehr zu tun. Ich will das ja auch gar nicht kritisieren, das ist nicht meine Welt, aber das hat mit meinen Gottesdiensten von früher nichts zu tun, wie die Pfarrer sich da umdrehen und zu den Leuten wenden und dann, wie die Leute mitbeten und dann lauter deutsche Texte, kein Wort mehr Lateinisch, verstehen Sie? Die Würde der früheren Messe war eben auch das Lateinische. Nicht? Und das ist für jemanden, der ein bisschen oft, das wusste ich damals nicht, aber jetzt weiß ich es, dass ich eine Art Sprachempfänglichkeit hatte und dass mir das Latein einfach imponiert hat und dass man eine Sprache verstehen kann, ohne dass man sie übersetzen muss und so weiter. Gut, heute diese Liturgie, an die mag ich mich nicht gewöhnen.
Egal, ob es Gott gibt oder nicht, ich brauche ihn. In Ihrem Roman Muttersohn oder in das 13. Kapitel, Da geht es um Gott, auch ums Ganze, auch in Ihrem Aufsatz Rechtfertigung eine Versuchung. Was ist das für ein Gottesprojekt, an dem Sie da arbeiten? Ein Gottesprojekt, das auch zu Ihrer, wie Sie mal sagten, katholischen Verkrümmung gehört, die Sie nicht loswerden. Eine Erfahrung mit dem Vorhandensein des Wortes Gottes?
Ich wurde jetzt auch darauf aufmerksam gemacht. Jemand hat einen Aufsatz geschrieben, ich glaube ein Geistlicher, wie Gott bei mir vorkommt im Laufe der Jahrzehnte. Das war mir nicht mehr so klar, aber jetzt, nachdem ich diese Rechtfertigungsschrift da verfasst habe, dabei wurde mir mit Hilfe des mächtigen Wortgebers Karl Barth wurde mir mein Mangel buchstabierbar. Nicht? Ich habe auch natürlich immer leicht hingesagt, Gott fehlt. Aber durch den Karl Barth habe ich diesen Mangel eben auch buchstabieren können. Also er hat mich auch ermutigt, weil er diesen Glaubensvorgang in einer Weise erlebbar macht, dass er nichts mehr damit zu tun hat, mit einem Credo qui absurdum oder irgendeiner Formel, sondern es ist ein Prozess, der hat mir imponiert. Und ich kann nur dazu sagen, er hat mich ermutigt, meine eigenen Bewegungen nachhallen zu lassen.
Bewegung ist da ganz wichtig, denn Glauben ist kein Status, sondern eben. Glauben, nicht Glauben, Glauben, genau, nicht Glauben, das etwas sehr Verwegenes.
Auch. Das ist Karl Barth, nicht? Das ist kein Ja ohne ein Nein, kein Nein ohne ein Ja. Dafür bin ich sehr dankbar.
Sie sind altersverwandt mit dem Papst Benedikt Emeritus, wie man jetzt schon sagen muss. Sie werden bald 86, Papst Benedikt wird in diesem Jahr auch 86. Haben Sie Verständnis für den Rücktritt des Heiligen Vaters oder darf der Stellvertreter Gottes auf Erden nicht zurücktreten, weil so ein Rücktritt die Heiligkeit des Papsttums entzaubert?
Also ich kann das überhaupt nicht kommentieren. Ich kann nur sagen, dass ich es wunderbar finde und fand, wie das passierte. Es hat mich einfach tief beeindruckt, wie er das gemacht hat, dass jemand sein eigenes Schicksal in die Hand nimmt und sei ja Papst und sagt, jetzt gehe ich. Das ist einfach toll, nicht? Der Rest geht mich ja nichts an. Aber ich fand das enorm, dass er nicht durchgezittert hat bis zum wirklichen Ende.
Stellt das Katholische etwas mehr auf die Beine?
Weiß ich nicht. Kann ich auch nur vermuten. Aber ich bin nahezu sicher, dass er das nicht gemacht hat, um einen Werbeeffekt zu erzielen. Das war eine reine, schöne Entscheidung. Und als solche erlebe ich es.
Viele Bäume wachsen in meinem Kopf, die in der Welt nicht mehr wachsen. Ausgestorbenes ist in mir zu Hause. Ich bin ein blühendes Grab. Das ist vielleicht die letzte Frage. Das stammt auch von Ihnen. Ausgestorbenes ist in mir zu Haus. Ausgestorbenes?
Na ja, gut, also jede Art von früherem Wuchs kann ja auch in einem aussterben, nicht wahr? Das kann ich Ihnen gar nicht alles aufzählen, was in mir ausgestorben ist. Das heißt, was ich vielleicht gerade noch erinnere, aber über dessen Wirkungen ich nichts mehr sagen kann. Das ist ausgestorben. Das kann ein Lehrer sein, ein Buch, ein Wetter, ein ganzes Jahr. Nicht? Das wird also gut, es ist halt auch eine Formulierung. Dann, wichtiger ist dann der Schluss, ich bin ein blühendes Grab. Das heißt also, auch Gräber können noch von etwas kundtun. Nicht? Auch ein Grab ist nichts Stummes, sondern ich bin halt ein blühendes Grab, basta.
Vielen Dank, Martin Walser. Nach Messmers Gedanken und Messmers Reisen ist jetzt der dritte Band der Messmer-Bücher erschienen. Messmers Momente heißt das Buch. Eine Sammlung irrlichternder Gedanken, Sinnsprüche und Seelennotate. Erschienen ist Messmers Momente im Rowohlt Verlag. Das Buch hat 104 Seiten und kostet 14,95 €. Vielen Dank für das Gespräch.